Lieber Vater im Himmel, ich möchte jetzt danken für diese Gelegenheit, dass wir dein Wort studieren dürfen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt die richtigen Worte schenkst, dass du mit deinem Heiligen Geist anwesend bist, dass du wirklich unsere Herz und Lippen berührst und dass wir dieses Thema auch wirklich verstehen, Herr, so wie du möchtest, dass wir es verstehen. Habe Dank dafür. Amen. Den Ausgangstext für diese Predigt, die heißt Wahrheit, die wichtigste Sache der Welt, finden wir im Psalm 119, Vers 30. Das ist ein kurzer Text, Psalm 119, Vers 30. Und dort steht, ich habe erwählt den Weg der Wahrheit. Deine Weisungen habe ich vor mich gestellt. Das Thema Wahrheit hat mich schon in meiner Jugendzeit sehr stark beschäftigt. Unter anderem durch einen Philosophielehrer, der bei uns Deutsch unterrichtet hat am Gymnasium und der dementsprechend auch sehr philosophische Gedanken immer in diesen Unterricht mit eingebracht hat. Und auch die Philosophie beschäftigt sich innigst mit dem Thema, was ist Wahrheit? Allerdings ist ein Markenzeichen der Philosophie, dass es alles in Frage stellt, aber selten dann eine konkrete Antwort gibt. Es ist also immer ein Prozess des Denkens und des Tieferdenkens und noch Tieferdenkens, aber irgendwann ist es eigentlich nicht zufriedenstellend. Die Antwort, die auch unser Philosophielehrer uns gegeben hat, was denn Wahrheit ist oder wie die Philosophie das, soweit er das gelernt hat oder vertritt, die Antwort, die die Philosophie gibt, ist Wahrheit im höheren Sinn, ist so abstrakt wie Gott selbst. Deshalb kann man das eigentlich nicht wirklich erfassen. Es ist nicht empirisch nachweisbar. Es ist nicht genau definierbar. Das heißt also keine konkrete Antwort. Es ist etwas, es ist ein Wert, aber man kann ihn nicht wirklich genau definieren. Und niemand kann wirklich sagen, was richtig oder falsch ist. Alles, was richtig ist, kann auch falsch sein und alles, was falsch sein kann, kann auch richtig sein. Das war die Antwort der Philosophie. Der Grund, warum ich auch Adventistin geworden bin oder sagen wir mal so geblieben bin, ist, dass ich auf der Suche nach Wahrheit war. Als Adventistenkind wird man eigentlich mit den biblischen Wahrheiten großgezogen, mit der Muttermilch quasi aufgezogen, damit gepampert. Aber irgendwann habe ich mir, das war so im Teenager-Alter, habe ich mir die Frage gestellt, ist das wirklich wahr, was da meine Eltern oder was ich auch in der Gemeinde so gelernt habe? Oder ist es Zufall, dass ich jetzt gerade in der adventistischen Familie hineingeboren bin? Was wäre, wenn ich in der katholischen Kirche reingeboren worden wäre, in der muslimischen Familie? Und so habe ich angefangen, die Sachen zu hinterfragen und zu studieren, ob ich wirklich hinter diesem adventistischen Verständnis von Wahrheit dahinter stehen kann. Und ich denke, das ist eine Frage, die uns bis heute alle noch jeden Tag eigentlich beschäftigen kann und sollte. Wäre ich da nicht überzeugt gewesen, dann würde ich heute nicht hier stehen, dann wäre ich vielleicht in einer anderen Glaubensgemeinschaft. Denn jede Kirche oder jede Freikirche bietet ja schließlich Wahrheiten an, oder? Die Frage ist, stimmen jene Wahrheiten, die die verschiedenen Leute dann sagen, stimmen die mit der Bibel überein? Sind das wirklich die wahren Wahrheiten? Damit sind wir sehr schnell bei einem heißen Thema und einem kniffligen Thema. Und die Frage habt ihr sicherlich schon ganz oft gehört und der wird man auch immer wieder ausgesetzt, wenn man behauptet, die Wahrheit zu kennen oder für die Wahrheit zu stehen. Nämlich, wer kann schon genau sagen, was Wahrheit ist? Ist das nicht anmaßend? Ist das nicht diskriminierend? Ist das nicht arrogant, wenn ich behaupte, ich kenne die Wahrheit oder glaube zu wissen, dass ich die Wahrheit kenne? Man hat Berührungsängste, man hat Angst. Und so gibt es auch verschiedene Predigten über Wahrheiten, wo man dann eher sehr generell und sehr allgemein redet, aber nicht wirklich an das Eingemachte geht. Auch dort hält man sich dezent zurück, weil man nicht unbedingt eine Position beziehen möchte. Man hat vielleicht Angst anzuecken oder sich unbeliebt zu machen. Man will vielleicht auch nicht als Schwarz-Weiß-Denker dastehen. Um das vorwegzunehmen, ich bekenne mich dazu, in der Hinsicht voll und ganz Schwarz-Weiß-Denker zu sein und habe offensichtlich kein Problem damit, sonst würde ich heute nicht darüber reden. Ich bin sogar überzeugt davon, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken lebensnotwendig ist. Dass es also nicht um eine Meinung geht, sondern dass es am Ende um Leben und Tod geht. Und deswegen auch der Titel, der nicht von mir selber stammte, sondern aus dem Buch Omega 2. Ich habe schon gehört, dass der Richard Buchli schon davon erzählt hat, ein Buch, was ich wärmstens empfehle zu lesen. Und in diesem Buch kommt genau dieser Titel, Wahrheit, die wichtigste Sache der Welt, her. Ich habe aber einen Satz weggelassen und den möchte ich jetzt ergänzen. Unser ganzes Überleben hängt davon ab. Es geht ja also nicht um eine Meinung. Wenn das ganze Leben davon abhängt, dann geht es eigentlich, wie ich schon gesagt habe, um Leben und Tod. Wenn es um Leben und Tod wiederum geht, dann klingt das für mich doch ziemlich schwarz-weiß. Da sehe ich keinen Zwischenraum für eine Grauzone, da sehe ich keine bunten, glitzernden, schillernden Farben. Und ich denke, die meisten Leute, es gibt sehr viele davon, ich begegne denen immer wieder, haben so ein bisschen ein Problem mit Schwarz-Weiß-Denken. Die sagen, ja, das ist mir zu schwarz-weiß gedacht und eben, es gibt viel Grau dazwischen, das Farbspektrum ist viel größer als Schwarz und Weiß. Ich denke, diese Leute bevorzugen eher eine Farbe, die ich als rosarot bezeichne. Mit der rosaroten Brille sieht man alles sehr positiv. Da sieht man nicht so die negativen Seiten. Da werden alle gerettet, einmal gerettet, immer gerettet. Da gibt es mehrere Wege zur Wahrheit. Da wird Schwarz-Weiß ganz angenehm bunt verkauft. Die Frage, die sich mir aber stellt, ist, kennt die Bibel aber die Farbe rosa-rot? Symbolisch natürlich betrachtet. Wie weit muss ich in der Bibel gehen, um auf die Farblehre zu stoßen? Wer hat eine Idee? Symbolisch betrachtet natürlich. Noch viel früher. Erste Seite der Bibel, erstes Kapitel. Dürft ihr mit mir aufschlagen? Jawohl, ab Vers 2 lesen wir. Und die Erde ward wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Licht und Finsternis, das klingt für mich ziemlich schwarz-weiß. Die Frage ist das jetzt einfach nur, ja, im Schöpfungsbericht zu verstehen und buchstäblich zu verstehen, oder finden wir diese Symbolik auch auf der geistlichen Ebene übertragen? Schlagt mit mir auf, Johannes 3, Vers 19. Dort steht, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Was ist jetzt also damit gemeint? Ist wirklich Tag und Nacht gemeint? Also hier haben wir aus der Bibel selber, dass sehr wohl dieses Schwarz-Weiß, dieses Licht und Finsternis auf die geistliche Ebene übertragen wird. Noch ein Vers, wir befinden uns ja gerade in der Lektion im Thessalonicher. Also ich habe noch einen Text rausgesucht aus 1. Thessalonicher 5, Vers 5. Das hatten wir vor einigen Wochen in der Lektion. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Für mich also ganz klar eine Trennung zwischen Schwarz und Weiß. Wenn Jesus wiederkommt, das ist dann auch in der Endzeit ein Thema, dieses Trennen von Schwarz und Weiß, von rechts und links. Wenn Jesus wiederkommt, dann scheidet er die Böcke von den Schafen. Aus Zeitgründen möchte ich jetzt nicht den ganzen Text dazu lesen, aber ich gebe ihn an. Das ist in Matthäus 25, Vers 31 bis 34. Also auch da wieder die Trennung. Jetzt haben wir nicht Licht und Finsternis, sondern ein anderes Bild. Die Schafe und die Böcke. Aber zwei Seiten. Wo ist die dritte Seite? Die finde ich dort nicht. Auch in Offenbarung 14, Vers 15 bis 19 wird von der großen Ernte am Ende der Welt geschrieben. Da wird es dann schon sehr konkret und konsequent dramatisch, weil es heißt, ein Engel mit scharfen Winzermesser schneidet die Trauben und warf sie in einen Kelter des Zornes Gottes. Da ist also schon ganz klar der Vernichtungsaspekt mit drin. Das heißt für mich, wenn ich jetzt all diese Beispiele anschaue, Wenn ich auf der falschen Seite stehe, hat dies umkehrbare Konsequenzen. Und am Ende der Welt, kurz bevor Jesus wiederkommt, kann ich auch nicht mehr wechseln. Das heißt, wenn ich auf der falschen Seite stehe, dann stehe ich auf der falschen Seite. Das bedeutet für mich, ich muss heute meine Entscheidung und heute schon meine Wahl treffen für die richtige Seite. Und da spielt die Wahrheit die Rolle überhaupt. Wir wissen, dass im großen Universum der große Konflikt sich genau auch um diese zwei Mächte dreht. Es gibt zwei Mächte, die Macht des Lichts und die Macht der Finsternis. Und das steht wiederum sehr im Zusammenhang mit dem Endzeitgericht. Wozu haben wir unter anderem auch das Endzeitgericht? Satan hat Gott angeklagt und er klagt auch den Menschen an. Ihr wisst, dass Satan Ankläger bedeutet. Das Gericht soll unter anderem die Wahrheit ans Licht bringen. Dazu ist unter anderem auch ein Gericht da. Und zwar vor dem ganzen Universum soll diese Wahrheit ans Licht gebracht werden. Wer wirklich Recht hat, Gott oder Satan? Wer wirklich die wahren Gotteskinder sind? Wer wirklich in der Wahrheit gestanden ist und geblieben ist oder dem Irrtum verfallen ist? Und diese Beweise werden wiederum schwarz auf weiß in den Büchern stehen. Ganz klar. Die Frage jetzt, und jetzt bin ich ein bisschen vorsichtig, weil ich dort einen Anwalt sitzen habe. Wie funktioniert eigentlich ein Gericht in der Welt? Und zwar habe ich die Frage, kann ein Angeklagter verurteilt werden, wenn es mehrere Wahrheiten gibt? Oder die Wahrheit zweideutig wäre? Geht das? Nee, das heißt... Gut, aber ihr wisst, worum es jetzt eigentlich geht. Ne? Also es geht nicht, dass zwei Parteien aufstehen und sagen, das ist so und die andere Gegenpartei sagt, das ist so. Da würde man sagen, da steht Aussage gegen Aussage, dann kann es zu keiner Urteilsfindung kommen. Ja, Ausnahmen. Also in Deutschland ist es zumindest so. Also es muss ganz klar für eine Seite entschieden werden. Ob die besseren Argumente dann zählen oder nicht, ob wirklich die Wahrheit nun wirklich ans Tageslicht kommt, ist dabei eine andere Frage. Aber es muss eine Seite, zu einer Seite müssen wir uns entscheiden. Da nickt er. Also. Ja, okay, aber eben, es geht darum, man muss sich auf eine Seite entscheiden, oder? Okay. Das heißt also, in gewisser Weise finden wir auch dort dieses Schwarz-Weiß. Es muss also irgendwo sein, sonst geht es nicht, sonst ist Chaos, sonst komme ich damit nicht weiter. Salomo gibt uns den Rat in Sprüche 23, Vers 23, kaufe die Wahrheit und verkaufe sie nicht. Es muss also etwas sehr Kostbares sein, ja, weil wir verkaufen so ziemlich viel und wir kaufen auch so ziemlich viel, aber wer kauft schon Wahrheit? Aber der Rat ist, wenn du sie hast, verkaufe sie auf keinen Fall. Da stellt sich jetzt dann doch die Frage, die sich auch ein Pilatus gestellt hat, was ist Wahrheit? Im Sabbatschulkreis ist mir ganz oft aufgefallen, wenn es um das Thema dann Wahrheit ist, diese Frage ist durchaus auch dort schon mal in Lektionsgesprächen aufgekommen, dass auch da Unklarheiten herrscht und Irritation eben auch, dass man sagt, ja, wer kann das schon so genau entscheiden? Das ist so ein bisschen schwierig, ja. Auch dort hat man Hemmungen, man will niemand verletzen, man will vielleicht sich nicht unbeliebt machen. Position zu beziehen, das ist ein Problem. Und ich möchte provokativ vielleicht behaupten, wenn wir Angst haben oder keine klare Antwort geben können bei dem Thema Wahrheit, dann haben wir wirklich ein Problem. Und dann frage ich die ultimative Frage, warum sind wir dann Adventisten? Warum sind wir dann Adventisten? Ein weiteres Zitat aus dem Buch Omega 2. Der Adventismus ist ein System höchst vernetzter Wahrheiten. Da sage ich Amen zu. Ich habe ja eingangs gesagt, dass ich bei den Adventisten bis heute geblieben bin, weil ich davon überzeugt bin, dass genau diese Wahrheiten auch wahr sind. Wenn wir ein Volk der Bibel sind, sollten wir vielleicht zuerst sagen, was die Bibel zum Thema Wahrheit sagt. Also was haben wir als Adventisten, als Volk der Bibel zum Thema Wahrheit zu sagen? Ich bin mir sicher, ihr kennt alle die erste Definition in 1. Johannes 14, Vers 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Ich denke, das kennen wir alle auswendig, diesen Text. Interessant ist, dass Jesus nicht sagt, ich habe die Wahrheit oder ich lehre die Wahrheit. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Es ist also ein Seinszustand. Den nächsten Text, den ihr wahrscheinlich auch noch alle ganz gut kennt zu diesem Thema, ist 2. Johannes 17, Vers 17. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wir wissen von anderen Bibeltextstellen, dass Jesus das lebendige Wort war, das Wort im Fleisch. Alles, was er gesagt hat, alles, was er vorgelebt hat, waren Beispiele, dass die Menschen die Wahrheit und auch Gott erkennen konnten. Und es ist interessant, dass Johannes dem Pilatus, der diese Frage stellt, was ist Wahrheit, genau ein Vers zuvor, nämlich im Vers 37, genau das erklärt, warum er eigentlich in die Welt gekommen ist und warum er geboren worden ist. Das findet ihr im Vers 37, um die Wahrheit zu bezeugen. Also Jesus war nicht nur Wahrheit, er wollte auch die Wahrheit bezeugen. Das, denke ich, ist noch ein ganz interessanter Aspekt. Wahrheit ist auch eine Frucht. Die finden wir im Epheser 5, Vers 9. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Also Jesus ist die Wahrheit, das Wort Gottes ist die Wahrheit, die Wahrheit ist eine Frucht. Johannes 3, Vers 21a, wer die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht. Also von diesen wenigen Versen sehen wir schon, dass Wahrheit und Licht auf einer Linie stehen, also deckungsgleich sind. Und dass sozusagen Finsternis und Irrtum auf der anderen Seite stehen. Und dazwischen gibt es für mich keine malerischen Farben, keine Grauzonen, kein Yin und kein Yang. Ihr kennt alle dieses Yin und Yang. Da ist der weiße Teil mit dem schwarzen Pünktchen drin und der schwarze Teil mit dem weißen Pünktchen. Vom biblischen Prinzip her kann ich das nicht nachvollziehen. Im Psalm 119, Vers 86 habe ich noch eine Aussage gefunden, wie man Wahrheit definieren kann. Und zwar, alle deine Gebote sind Wahrheit. Also Jesus ist Wahrheit, das Wort Gottes ist Wahrheit. Wahrheit ist eine Frucht, sie führt uns zu dem Licht. Und die Gebote sind Wahrheit. Ist die Wahrheit nun einfach oder kompliziert? Was sagt ihr? Sie sagt einfach, aber ist das die Antwort, die wir immer hören? Also ich kenne diese Antworten nicht. Ich höre eigentlich mehrheitlich, es ist kompliziert. Ich stimme dem zu, ich wage auch zu behaupten, es ist einfach. Und für mich ist es einfach Satan, der einem einredet, dass es mehrere Wahrheiten gibt und deswegen schwierig wird zu unterscheiden. Diese mehrere Wahrheiten entpuppen sich aber meistens als Fälschungen raus, wenn man das am Maßstab der Bibel an der Wahrheit prüft. Gott sagt oder spricht und das muss ich als Wahrheit annehmen. Im Paradies war nichts Kompliziertes daran, als Gott Adam und Eva gesagt hat, von all diesen Bäumen dürft ihr essen, das ist ein Ja, aber von diesen Bäumen, das ist ein Nein, das ist Tabu für euch. Gott ist sogar pädagogisch und liefert sogar noch die Begründung dafür. Und er sagt sogar noch, von dem Tage an, wenn ihr von diesem Baum esset, werdet ihr des Todes sterben. Gut, Adam und Eva konnten mit dem Begriff Tod noch nichts anfangen. Damit hatten sie noch keine Erfahrung gehabt. Aber ich denke, es braucht nicht viel, um zwischen Ja und Nein zu unterscheiden. Das war eigentlich einfach. Und genau diesen Unterschied bringen wir eigentlich auch manchmal sogar Tieren bei. Ja, dem Hund sagen wir auch Ja, Nein. Das heißt, so kompliziert ist das nicht, zwischen Ja und Nein zu unterscheiden. Aber Satan malt rosarot dazwischen. Er sagt und erweitert das Farbspektrum und so sagt er zu Eva, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, hier kommt sogar noch der Bonus dazu, eure Augen werden aufgetan, ihr werdet sein wie Gott. Das klingt natürlich schon ganz anders. Wo liegt also das Problem oder des Pudels Kern? Das Problem liegt mehr oder weniger, wie wir mit der Wahrheit umgehen, wie wir sie annehmen wollen. Wollen wir immer die Wahrheit annehmen? Gefällt sie uns? Es liegt also an der Interpretation. Und das ist genau die Geheimwaffe, die Satan immer wieder einsetzt und die auch immer wieder funktioniert. Sollte Gott gesagt haben, mit anderen Worten, hat er wirklich das gemeint, was du da jetzt drunter verstehst? Oder meint er vielleicht was anderes? Das heißt, er zweifelt nicht wirklich die Tatsache an, dass er das gesagt hat. Er zweifelt die Bedeutung an. Ja, hast du das wirklich richtig verstanden? Ich liefere dir mal eine Alternative, wie du das verstehen kannst. Wäre Eva bei diesem wahrsten Sinne des Wortes geblieben? Ja, nein, und wenn, dann wirst du des Todes sterben. Dann hätte Satan keinen Erfolg gehabt, dann hätte er sie nicht verführen können. Wir wissen aus Johannes 8, Vers 44, dass Satan als Vater der Lüge bezeichnet wird. Dabei muss er nicht eine komplett falsche Aussage machen. Es reicht, 99% wahr zu sein und 1% falsch zu sein. Man kann auch einen Teil der Wahrheit weglassen, indem ich nur einen besonderen Teil sage und den anderen Teil weglasse. Oder man kann auch eben Zweifel innerhalb der Interpretationsmöglichkeit sehen. Nicht nur ein Drittel hochintelligenter Wesen, nämlich der Engel selber, sind dadurch zu Fall gekommen, sondern auch noch die perfekten Menschen wie Adam und Eva, die eine perfekte Beziehung zu Gott hatten, ja, die perfekt erschaffen worden sind. Und selbst dort hat es geklappt. Satan hatte Erfolg. Die gleiche Taktik wendet er sogar an in der Wüste, um Jesus zu verführen. Rufen wir uns ins Gedächtnis, dass Jesus Wahrheit ist. Jesus kannte auch als Mensch die Wahrheit, er hat sie ja auch gelehrt. Und trotzdem greift Satan ihm genau auch in dem Punkt an, nämlich auf dem Sektor der Wahrheit. Er greift ihn zuerst an im Bereich Appetit bzw. Hunger. Ja, wenn man 40 Tage lang nichts gegessen hat. Wir kennen Esau, der einen Tag lang Hunger hatte und ganz schnell sein Erbe dadurch abgegeben hat für ein Linsengericht. Ja, Jesus hatte 40 Tage gehungert, wirklich gehungert. Ja, ein anderer Bereich ist die der Anbetung. Und ein Bereich ist eben auch die Wahrheit. Satan zitiert dabei aus dem Psalm 91, 11, Vers 12, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren, eben wenn du dich jetzt hier runterstürzt. Ja? Satan kennt also die Bibel sehr genau, es dreht sich nicht um eine Wissenslücke. Er hat es perfekt zitiert. Aber was hat er gemacht? Er hat es anders interpretiert. Allerdings hat er bei Jesus keine Chance, weil Jesus bei dem Wort geblieben ist und nichts dazu gedichtet hat oder sich nicht auf eine andere Interpretation eingelassen hat. Und wir wissen auch, dass Jesus mit der Wahrheit als Schwert, als Waffe dem Wort Gottes gekontert hat mit einem "Es ist geschrieben" oder "So steht geschrieben". Das habe ich hier ein Bildchen mitgebracht. Von der Distanz seht ihr das wahrscheinlich. Was man sieht, sind Bahngleise. Und das werdet ihr alles kennen. Das ist eine sogenannte optische Täuschung. Ja, hier sind die Gleise ganz weit. Und da oben werden sie immer kleiner. Und das heißt, da ganz irgendwo am Ende hat man das Gefühl, das ist genau diese optische Täuschung, dass sie eins werden. Und es ist interessant, dass Ellen G. White genau das als Bild benutzt für Wahrheit und Irrtum. Sie schreibt, das Gleis der Wahrheit liegt nahe am Gleis des Irrtums. Beide Gleise scheinen für denjenigen eins zu sein, der nicht vom Heiligen Geist erleuchtet ist. Das heißt, wenn ich den Heiligen Geist nicht habe, eben, dann sehe ich manchmal Wahrheit und Irrtum eins und kann nicht mehr unterscheiden. Und auch Jesus kannte nicht nur die Schrift, er war auch erfüllt vom Heiligen Geist. Bevor er in die Wüste ging, im Lukas 4, Vers 1, lesen wir, dass er voll des Heiligen Geistes war. Was lernen wir also daraus? Wenn Jesus der Wahrheit ist und die Wahrheit wirklich genauestens kannte, verführt worden ist im Bereich Wahrheit, stehen wir dann nicht vielleicht auch heute, auch als gestandene Adventisten, in der Gefahr, genau in dem Bereich verführt zu werden? Wendet Satan auch heute noch in diesem Bereich diese Waffe an? Natürlich, genau deswegen gibt es ja so viele Wahrheiten, die aber in Wirklichkeit keine Wahrheiten sind. Sie sind zwar bunt und rosarot, aber nicht wahr und am Ende sogar tödlich. Ein Zitat, das hat mein Vater mal geprägt. Es gibt nicht viele Wahrheiten, sondern nur eine Wahrheit und viele Lügen. Satan arbeitet natürlich allermeisten in dem Bereich der Wahrheit und zwar mit den verschiedensten Mitteln. Er schafft Grauzonen, er schafft die Grauzonen oder auch Imitationen. Er will doch nicht, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Warum nicht? Weil es am Ende sein Todesurteil ist und auch das Ende seiner Macht. Wenn die Wahrheit wirklich rauskommt, ist das das Ende, weil das ganze Universum wird dann sehen, nein, du bist falsch, das ist der Irrtum. Denn wer wird am Ende auch in dem Gericht verurteilt werden? Das wird Satan und seine Anhänger sein und all jenen, die auf der falschen Seite stehen. Wer in der Wahrheit ist oder wer die Wahrheit angenommen hat, der wird Freispruch bekommen. Wenn Satan sich nun als Engel des Lichts verkleidet, wir kennen alle diesen Text, dann gehe ich davon aus, dass es sich nicht um ein nettes Kostüm handelt. Buchstäblich, er verkleidet sich, kommt vielleicht in Jesus Gestalt. Ich verstehe diesen Text symbolisch, eben, dass es sich um die Wahrheit dreht. Licht, wir haben vorhin den Zusammenhang zwischen Wahrheit und Licht hergestellt. Das heißt, wenn er sich als Engel des Lichts verkleidet, verkleidet er die Wahrheit. Oder verdreht sie. Es dreht sich also um die Wahrheit, die er wiederum verdreht. Ellen G. White schreibt, in Christus ist Sieger, Luzifer konnte die Wahrheit sagen, wenn es seinen Absichten diente, aber er konnte auch krumme Wege gehen. Also auch hier sehen wir wieder, es ist nicht ein Problem, dass Luzifer nicht die Wahrheit kannte. Er kannte sie sehr genau, er hat sie sogar manchmal zu seinen Zwecken eingesetzt. Es ist noch interessant, wie sich das Verständnis oder der Umgang mit der Wahrheit im Laufe der Geschichte verändert hat. In der Prämodernen, das ist also ganz weit zurück, glaubte man, dass es ja sowas wie Wahrheit gibt. Aber dass es entweder einen guten oder einen bösen Geist braucht, der diese Wahrheit den Menschen offenbart. Dann kam die Moderne, das ist so die Zeit von der Französischen Revolution, so bis circa 1970. Wir wissen, in der Französischen Revolution hat man versucht, Gott auszuklammern und die Religion und konnte mit dem alles nichts mehr anfangen. Und stattdessen hat man Wissenschaft, Vernunft und Verstand an die erste Stelle gesetzt. Das heißt, damals war man schon davon überzeugt, es gibt keine absolute Wahrheit, wie in der Prämodernen, dass es Wahrheit gibt. Hier hat man dann geglaubt, nein, es gibt keine absolute Wahrheit. Wahrheit entdeckt man durch Wissenschaft und Vernunft und Verstand und man muss sie auch überprüfen können. In der Postmodernen sagt man, es gibt Wahrheit, aber Wahrheit ist das, was du daraus machst. Das heißt, sie kann gegensätzlich sein, ja, und das heißt auch, du kannst mir nicht sagen, du hast die Wahrheit oder ich habe die Wahrheit. Eben, ja, das ist sozusagen Auslegungssache. Seit 1990 sind die Leute eigentlich weniger an Wahrheit interessiert. Sie suchen eher in der Religion auch die Erfahrung und dass ihre Bedürfnisse gestillt werden. Und seit 2000 wird noch das Gefühl mehr in den Vordergrund gestellt. Das heißt, man ist nicht mehr so der Wahrheitssuche geneigt wie früher. Das spielt eine sekundäre Rolle. Es gibt auch viele Leute, die sagen, ja, das ist mir nicht mehr so wichtig. Wichtig ist das, die Beziehung und so weiter und so fort. Und diese ganzen Strömungen durch diese Geschichte hindurch, die finden wir nicht nur in der Welt dort draußen, die finden wir bis heute in unseren eigenen Reihen. All das, was ich jetzt genannt habe, finden wir zuweilen, dass das schon durchkommt. Nicht nur bei uns jetzt hier oder in den anderen Gemeinden, sondern auch an adventistischen Lehranstalten. Auch dort wird Wahrheit mehr und mehr zu einem Selbstbedienungsladen. Oder viele erwarten neues Licht oder meinen, das neues Licht entdeckt zu haben. Aber vielleicht ist das Licht am Ende des Tunnels ein entgegenkommender ICE-Zug. Die Sache mit dem neuen Licht und dem vermeidlichen Abfall dadurch kannte schon Ellen G. White zu ihren Zeiten. Auch das wird in diesem Buch Omega 2 sehr deutlich beschrieben. Es geht um die sogenannte Alpha-Krise, wo gestandene Adventisten, Dr. Kellogg, Jones, Wegener, die alle die Wahrheit kannten, sie sogar gepredigt haben, die da neues Licht entdeckt haben, was dann zum Abfall sich hin entwickelt hat. Ellen G. White hat in dieser Zeit um die Gemeinde gezittert. Sie war so besorgt, als sie gesehen hat, was da alles passiert. Auch welche fremden Lehren, zum Beispiel durch das Buch The Living Temple, in die Gemeinde gekommen sind. Und sie hat vorausgesagt, dass sich die Geschichte wiederholen wird. Allerdings noch viel schlimmer und noch viel intensiver. All das, was sie zu ihren Lebzeiten erlebt hat, sagt, sie wird alles am Ende der Zeit wiederkommen, bevor Jesus wiederkommt. Das heißt, definitiv Abfall, und zwar von Adventgläubigen. Nicht nur von den Gläubigen anderer Konfession, also auch unter uns Adventisten. Und sie nennt das die Omega-Krise. Was sagt die Bibel dazu? Wir wissen, wir sollen nicht Ellen White höher stellen als die Bibel, aber wir wissen auch, dass sie immer zur Bibel hinführt. Dort lesen wir, lasst euch von niemand verführen in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Das finden wir im 2. Thessalonicher 2, Vers 3, wird demnächst wahrscheinlich in der Lektion drankommen. Also die Bibel sagt es uns selber, dass zuvor der Abfall kommen muss, bevor Jesus wiederkommt. Wir sind also heute schon mitten in dieser angefangenen Omega-Krise. Daher ist es wichtig, das Thema Wahrheit gründlich und genau zu studieren. Es ist die einzige Möglichkeit, sicher durch diese Krise zu kommen, die sie uns vorausgesagt hat, die uns auch die Bibel voraussagt, in der jeder für sich alleine stehen wird. Auf niemand wird Verlass sein. Nur auf die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Das ist Jesus, das Wort Gottes und die Gebote. Die Täuschung, wie die optische Täuschung, wird so verblüffend echt aussehen, dass selbst wir Adventisten auch verführt werden können. Ellen G. White im Christus ist Sieger. Wer wahrhaftig zu Christus bekehrt ist, muss immer aufpassen, keinen Irrtum anstelle der Wahrheit anzunehmen. Wer meint, es spiele keine Rolle, was er lehrmäßig glaubt, solange er nur an Jesus Christus glaubt, befindet sich in Gefahr. Ist nicht das, was wir immer wieder hören, solange du Jesus Christus hast? Ja, ist das und das vielleicht nicht so wichtig? Ellen White sagt, ihr bewegt euch auf dünnem Eis. Ihr steht in der Gefahr und wir werden noch weiter erfahren, warum. David Chin ist ein Prediger, ein adventistischer Prediger und hat einmal in seiner Predigt gesagt, wenn Jesus wiederkommt, wird es eine Polarisierung zwischen Wahrheit und Täuschung geben. Dann kommt es auf die Wahrheit an. Und Ellen G. White beschreibt das große Sichten hat begonnen und alle, die nicht willig sind, einen entscheidenden Standpunkt für die Wahrheit einzunehmen und für Gott und Gottes Werk Opfer zu bringen, werden ausgesichtet werden. Das heißt, ich brauche einen konkreten Standpunkt. Ich kann nicht zwischen den Stühlen irgendwo sitzen, in einer Grauzone leben. Es geht um Stellung zu beziehen, Position zu beziehen. In Matthäus 24, Vers 4 warnt Jesus selber, seht zu, dass euch niemand verführe. Wen spricht er denn jetzt dort an? Wer ist denn jetzt gemeint? Sind das die anderen Konfessionen? Ist das die Welt? Oder sind das auch wir, die Gerechten? Im Grunde genommen wissen wir auch durch den Offenbarungstext 12, Vers 17, dass Satan kein Interesse hat, die Welt zu verführen. Die hat das schon im Sack. Aber diejenigen, die die Gebote halten, die auf Seite der Wahrheit stehen, die will er auf seine Seite ziehen. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Sind das nicht wir? Ist das nicht was uns Adventisten ausmachen sollte? Gottes Gebote und Jesus stehen für die Wahrheit. Satan kämpft also gegen diejenigen, die die Wahrheit hochhalten und versuchen, danach zu leben. Und er kämpft natürlich auch gegen den Geist der Weissagung, der natürlich auch ein kleines Licht ist und zur Wahrheit hinführt, zu dem Licht. Wie stellt Satan das nun an? Nun, Satan ist sehr schlau, das wissen wir, ein hochintelligentes Wesen. Er weiß, wo er uns packen kann. Nicht nur jeden Einzelnen von uns tagtäglich, sondern auch uns als Gemeinde. Er weiß, dass wir bestens gebildet sind. Wir leben heute in einem Zeitalter, wo wir mehr denn je Zugang zu Informationen haben. Und auch viel schneller als früher. Wir müssen nicht auf den Paulus warten, der uns nach 6 Wochen einen Brief schreibt. Ja, einmal klack im Internet und schon kann ich Wahrheit mir runterladen, studieren, ja, in einem Bruchteil von Sekunden. Also weiß Satan natürlich sehr genau, dass er schon ziemlich geschickt vorgehen muss, um uns gebildeten Adventisten, die übrigen, ich habe kein Problem damit zu sagen, dass wir auch die zu den übrigen gehören, um uns zu verführen, um uns zum Fall zu bringen. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 10, dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Matthäus 24, wissen wir, hat direkt mit der Endzeit zu tun, kurz mit der Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, Vers 29 noch etwas genauer, aus eurer Mitte werden Männer aufstehen und Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Stimmt das? Glauben wir das? Oder malen wir das ein bisschen rosarot? Ellen G. White warnt genau vor diesem Punkt. Wenn der Sturm aufzieht, werden viele, die sich immer zum dritten Engel bekannt haben, aber nicht zum Gehorsam gegenüber der Wahrheit geheiligt worden sind, ihre Position aufgeben und sich zu den Gegnern schlagen. Das steht im großen Kampf. Das heißt, Leute, die sich zuerst zur dritten Engelsbotschaft bekannt haben, werden plötzlich die Position wechseln. Die hatten ihren Standort und werden die Position wechseln. Und nicht nur Laien-Adventisten, auch ausgebildete Prediger zum Beispiel, denn sie warnt, ich sah, dass auch solche mit Blindheit geschlagen waren, die seit langem die Wahrheit kannten. Ich bete zu Gott, dass er die Augen dieser Prediger öffnet, damit sie den Unterschied zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wahrheit und Irrtum erkennen. Special Testimonies. Wahrheit wird sogar zum Prüfstein werden. Auch dort schreibt sie, die Wahrheit und Gerechtigkeit verteidigen, wenn uns die Mehrheit verlässt. Wie viele werden uns verlassen? Die Mehrheit. Das ist also mehr als 50%. Mehr als 50% werden uns verlassen, sagt sie. Noch einmal, die Wahrheit und Gerechtigkeit verteidigen, wenn uns die Mehrheit verlässt. Die Schlachten des Herrn schlagen, wenn der Kämpfer wenige sind. Das wird unsere Prüfung sein. Und sie schreibt an mehreren Stellen genau über dieses Thema, dass jeder von uns in diese Prüfung reinkommen wird. So viele Warnungen und wir schlafen trotzdem oder wir verharmlosen diesen Sturm, von dem sie schreibt, den sie vorher gesagt hat. Oder wir malen ein bisschen rosarot. Wir schaffen das schon, wir kennen doch die Wahrheit, uns kann doch nichts passieren. Bedenken wir, Satan kennt die Bibel erstens 10-mal besser als wir. Während wir noch grübeln müssen, wo stand das noch einmal? Ja, weiß er sofort, zack, 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 da steht das und er weiß auch genau, wie es dort steht. Er weiß nicht nur, wie wir ticken, er ist auch ein Meister der Psychologie und auch der Rhetorik. Ja, er kann uns durch Menschen auch kunstvoll verführen. Ja, er tritt nicht selber in Person auf, er tritt auch oft durch Personen, durch Medien, ja, auf. Und die Reaktion ist, dass wir dann ihn nicht wirklich entlarven oder ihn als solches entdecken. Und jetzt kommt ein Zitat, das hat mich persönlich sehr aufgerüttelt. Das steht in Schatzkammer der Zeugnisse, Band Nummer 2. Und besonders der letzte Satz werde ich dann gleich nochmal wiederholen, weil mich das wirklich geschüttelt hat. Satan ist unaufhörlich an der Arbeit, aber nur wenige haben eine Vorstellung von seiner Emsigkeit und Tücke. Das Volk Gottes, wer? Die da draußen? Das Volk Gottes muss gewappnet sein, dem schlauen Feinde zu begegnen, denn diesen Widerstand fürchtet Satan. Besser als wir kennt er die Grenzen seiner Macht und er weiß, wie leicht er überwunden werden kann, wenn wir ihm entgegentreten und Trotz bieten. Satans Schritt ist geräuschlos, seine Bewegungen sind unauffällig und seine Angriffe sind getarnt. Er wagt nicht, sich offen zu zeigen, damit die schlummernden Kräfte der Christen nicht wecke und sie zu Gott ins Gebet flüchten. Und jetzt kommt der noch interessantere Teil dieses Zitats. Der Feind bereitet sich auf seinen letzten Feldzug gegen die Gemeinde vor. Er hält sich dermaßen verborgen, dass viele kaum an seine Existenz glauben können. Und noch weniger wollen sie sich von seiner erstaunlichen Tätigkeit und Macht überzeugen lassen. Ja, wir haben das schon alles im Griff. Sie haben seine Vergangenheit zu großem Teil vergessen und bei neuen Vorstößen seinerseits erkennen sie ihn, die alte Schlange, nicht als ihren Feind, sondern sehen in ihm einen Freund, der ihnen Gutes erweisen will. Und ich lese diesen Satz noch einmal vor. Sie haben seine Vergangenheit zu großem Teil vergessen und bei neuen Vorstößen seinerseits erkennen sie ihn, die alte Schlange, nicht als ihren Feind, sondern sehen in ihm einen Freund, der ihnen Gutes erweisen will. Wir warten immer auf einen als Jesus verkleideten Satan, den wir natürlich schlauerweise sofort entlarven können. Und wir merken eigentlich nicht, dass er heute schon verkleidet mitten unter uns ist, weil wir eben schon blind sind. Wir erkennen ihn sogar als unseren Freund, der uns Gutes erweisen will. Das ist ziemlich alarmierend. Wir wissen auch durch die Offenbarung, dass in der Endzeit es ganz klar um das Thema Anbetung gehen wird. Jesus wurde in diesem Bereich verführt und wir wissen in der Offenbarung, auch wir werden in diesem Bereich verführt werden. Satan will die Anbetung von Anfang an, schon im Himmel wollte er angebetet werden. Warum? Es bedeutet Macht. Deswegen sagt auch Jesus in Johannes 4, Vers 24, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Das betrifft nicht nur den richtigen Tag, also dass wir den Sabbat haben anstatt den Sonntag, sondern es betrifft viele andere Bereiche, die mit dazugehören. Und es betrifft auch unseren Gottesdienst, jeden Sabbat, den wir erleben. Weil Satan ist kein Last-Minute-Typ. Er weiß auch, dass er uns nicht von heute auf morgen mal eben umpolen kann, umstimmen kann. Das heißt, er muss lange, so wie wir es gelesen haben, im Verborgenen und schleichend arbeiten, dass es niemand bemerkt, dass es selbst die gebildetsten Adventisten nicht bemerken. Aber dass er seinen neuen Angriff vorbereitet, das haben wir in der Bibel gelesen und das haben wir bei Ellen White gelesen. Wundert es uns dann, dass wir neue alternative, moderne Gottesdienstformen bekommen? Wundert uns, dass wir neue Gebetsformen erleben? Wundert uns, dass wir Velokrieg-Methoden im Bereich Predigten haben? Wundert uns, dass wir charismatische Lieder heute schon in unseren Gemeinden singen? Dass New Age-Lieder gespielt werden, selbst bei Konferenzen bei der Predigereinweihung? Wundert uns, dass adventistische Fakultäten die Schöpfungslehre anzweifeln, die Heiligtumslehre, nicht nur in Friedensau, sogar auch Andrews University? Ja, diese ganzen neuen Theologien, dieses ganze neue Verständnis von Wahrheiten ist schon über uns hergerollt. Viele haben es vielleicht noch nicht bemerkt. Viele wollen es vielleicht auch noch nicht so wahrhaben. Aber erstens ist es uns vorausgesagt und zweitens, wenn man wirklich genau hinsieht, sieht man schon, dass es mitten unter uns ist. Und nicht ohne Sinn, genau das ist Satans Taktik. Das ist, wie er uns den Verstand vernebelt, wie er uns den Geist vernebelt, dass wir eben nicht mehr klar zwischen Wahrheit und Irrtum unterscheiden können. Ellen G. White in Testimonies: Wie eine Wolke wird der Wind die Spreu vom Weizen davontragen, sogar von Plätzen, wo wir bisher nur voll Weizen sahen. Also den wir nur voll Weizen sahen. Auch hier wieder dieses Bild, wo wir denken, ach, die sind alle in der Wahrheit und die sind auf der sicheren Seite. Plötzlich kommt der Wind, der Sturm, und werden weggefegt. Frank Hasel hat in einer, ich habe gesehen, da draußen habt ihr die ATS-Broschüren. Es gab eine tolle Broschüre, die hieß Die Herausforderung des religiösen Pluralismus. Dort hat Frank Hasel alles zusammengetragen, auch die Problematik, die wir heute mit der Wahrheitsfrage oder mit dem Umgang mit der Wahrheit haben, was heute überall auch in der neuen Theologie angekommen sind, wie man dort Wahrheit versteht, nämlich so: Jede sogenannte Wahrheit ist relativ. Es gibt keine objektive Wahrheit. Darum wird ein exklusiver Wahrheitsanspruch strikt abgelehnt. Eine Wahrheit kann auch unwahr sein. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt oder das zweite Verständnis: Wahrheit kommt durch menschliche Sprache zum Ausdruck, ist daher durch die menschliche Wahrnehmung begrenzt. Der dritte Punkt: Wahrheit ist dem Wandel der Zeit unterworfen. Was heute wahr ist, muss nicht zwangsläufig morgen wahr sein. Nächster Punkt: Wahrheit ist geschichtlich bedingt. Nächster Punkt: Wahrheit hat den Beigeschmack der Arroganz und ein exklusives Verständnis von Wahrheit begünstigt Spaltung und Widerstand. Ich möchte dazu ergänzen, es macht uns auch nicht gerade ökumenefähig. Ich weiß, dass in der Schweiz momentan auch viele Bestrebungen angestrebt werden, dass wir in den ACK reingehen, die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, wo man dann zusammen den Dialog sucht, miteinander redet. In Deutschland haben wir das schon alles seit 15 Jahren mindestens am Laufen, wo dann auch Kanzeltausch stattfindet. Aber das Problem ist, es hieß am Anfang immer, nein, wir gehen da nur hin, damit wir denen die Wahrheit bringen. Die Wahrheit ist aber, wenn wir wirklich bei der Wahrheit stehen bleiben und auch bei Ellen White, sind wir nicht mehr angenehm in diesen Kreisen und dann werden wir auch schnell nach draußen befördert. Also es ist klar, dass wir Kompromisse eingehen wollen, wenn wir in Sachen Ökumene mitmischen wollen. Noch ein letzter Punkt: Wahrheit ist eine persönliche Überzeugung. Es gibt keine Wahrheit als Einzahl, sondern nur Wahrheiten als Mehrzahl. Folgende drei Fragen habe ich dazu. Die erste ist: Wenn das wirklich so ist, was nicht der Frank Hasel sagt, sondern was er zusammengetragen hat, was für ein Gottesbild haben wir denn dann? Ich verstehe die Bibel so durch Jakobus 1, Vers 17 und Maleachi 3, Vers 6. Gott ändert sich nicht. Und da wird Bezug auf natürlich seine Gebote genommen. Sollte er also dann sein Wort ändern, die Wahrheit ändern, dann können wir ja getrost dieses ganze Büchlein verbrennen. Dann brauchen wir nichts davon. Oder wenn wir das alles nur geschichtlich betrachten können, die historisch-kritische Methode, dann fällt aber auch unser ganzes Glaubensbekenntnis zusammen. Die zweite Frage: Wie soll das Gericht, wir wissen alle, dass ein Gericht stattfindet, wie soll ein Gericht fair ablaufen, wenn die Wahrheit wandelbar ist? Das heißt, es müssen ja dann ständig die Maßstäbe neu angepasst werden. In einem weltlichen Gericht würde das auch schon zu Chaos führen, erst recht in einem großen Universum. Meine dritte Frage, und das ist ganz entscheidend für uns Adventisten heute: Wie können wir Leute aus Babylon rausrufen, wenn nicht durch die Wahrheit? Der Begriff Babylon hängt doch auch damit zusammen. Verwirrung. Verwirrung der Wahrheit. Frank Hasel sagt treffend dazu: Mission als Verkündigung und Ausbreitung der Wahrheit Gottes wird dadurch schlichtweg unmöglich. Ist doch logisch, unsere ganzen missionarischen Bemühungen, wozu, wenn doch andere Leute auch die Wahrheit haben, warum sollen sie dann zu uns kommen? Dann können sie doch bleiben, wo sie sind. Wenn die Recht haben, wenn wir Recht haben, ja, dann hat halt jeder Recht. Dann können wir uns die ganzen Missionseinsätze und auch Spenden und alles, all das können wir uns sparen. Aber wir wissen, dass wir gerade auch als Volk dazu berufen sind, die Wahrheit in die Welt rauszuposaunen sogar, mit lauter Stimme. Und ich habe eine letzte Frage noch: Wie soll dann die Versiegelung funktionieren. Wir wissen, dass die 144.000 ganz klar genannt werden in der Offenbarung und als diejenigen, die auch in der Wahrheit sind. Ellen G. White schreibt Folgendes, das ist auch noch ein sehr bemerkenswertes Zitat. Sobald die Gläubigen an ihren Stirnen versiegelt sind und dadurch für die Zeit der Sichtung vorbereitet sind, wird die Sichtung kommen. Jetzt kommt es. Es handelt sich dabei nicht um ein sichtbares Zeichen oder Siegel, sondern um ein Gegründetsein in der Wahrheit, sowohl verstandesmäßig als auch geistlich. Ich wiederhole noch einmal. Es handelt sich nicht um ein sichtbares Zeichen oder Siegel, sondern um ein Gegründetsein in der Wahrheit, sowohl verstandesmäßig als auch geistlich. Interessant. Wir denken immer nur das Siegel, ja, Sabbat, ja, schließt es mit ein, aber es schließt viel mehr mit ein. Es betrifft die ganze Wahrheit. Wie sollen wir nun mit der Wahrheit umgehen? Ellen White schreibt, es genügt nicht überzeugt zu sein, dass Jesus kein Betrüger war und die Bibel keine raffinierte, ausgedachte Geschichte ist. Selbst wenn wir glauben, dass allein Christus die Menschen erretten kann, so bedeutet das keineswegs, dass wir ihm auch im Glauben zu unserem persönlichen Heiland gemacht haben. Es genügt nicht, der Wahrheit zuzustimmen, sich zu Christus zu bekehren und in der Gemeindeliste eingetragen zu sein. In biblischer Heiligung schreibt sie, ohne Gehorsam zur Wahrheit gibt es keine echte Heiligung. Und ich denke, dass genau das in diesem Abschnitt gemeint war. Ja, es ist sehr einfach zu sagen, ja, ich kenne die Wahrheit. Satan kennt die Wahrheit auch. Ja, und ich bin in der Gemeindeliste eingetragen und ich glaube an Gott, meinen persönlichen Heiland. Ja, aber leben wir in der Wahrheit, leben wir im Gehorsam zur Wahrheit? Und die zweite Frage, die sich stellt, sollen wir diese Wahrheit für uns behalten oder haben wir eine Verantwortung? Haben wir als Adventisten einen Auftrag? Ich denke, ja, genau deswegen hat uns aus prophetischer Sicht ja Gott uns genau zu dem Zeitpunkt ins Leben gerufen, uns als Adventisten. Andere können sich nur ändern, wenn sie den Unterschied kennenlernen, wenn ihnen jemand das andere erklärt und sagt. Wenn sie mit der Wahrheit konfrontiert werden, dann liegt es allerdings bei ihnen selbst, ob sie sich dann dafür entscheiden. Es ist ganz klar, dass wir sie nicht zwingen können, dass wir auch nicht mit dem Holzhammer, ne, den anwenden sollen. Aber wenn wir nichts sagen und schweigen, dann gehen die anderen vielleicht verloren durch mein Schweigen. Und genau das haben wir auch im Hesekiel 3, Vers 18 bis 21. Ich möchte euch bitten, das aufzuschlagen. Wo es um die Wächter geht. Wächter über Israel. Aber wir wissen, dass wir das geistliche Israel sind, also auch wieder auf die geistliche Ebene übertragen. Und es ist auch interessant, dass in diesen Versen zwei Gruppen angesprochen werden, denen wir die Wahrheit sagen sollen. Nämlich einmal den Gottlosen, die die Wahrheit noch nicht kennen, aber auch den Gerechten, die eigentlich die Wahrheit kennen sollten. In Vers 18 lesen wir, wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Wege zu warnen, damit er am Leben bleibe, so wird der Gottlose um seiner Sünde wille sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gottlosen warnst und er sich nicht bekehrt von seinen gottlosen Wesen und Wege, so wird er um seiner Sünden willen sterben, aber du hast dein Leben errettet. Das, was ich vorhin gesagt habe, bestätigt hier die Bibel. Ja, ich muss es ihm sagen, aber wie er sich entscheidet, liegt bei ihm. Wenn er sich dagegen entscheidet, kann ich nichts dafür. Aber ich habe meine Pflicht getan, ich habe meinen Teil getan. Und jetzt wird es spannend in Vers 20. Und wenn sich ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit abwendet und Unrecht tut, so werde ich ihn zu Fall bringen und er muss sterben, denn weil du ihn nicht gewarnt hast, wird er um seiner Sünde willen sterben müssen und seine Gerechtigkeit, die er getan hat, wird nicht angesehen werden, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gerechten warnst, dass er nicht sündigen soll und er sündigt auch nicht, so wird er am Leben bleiben, denn er hat sich warnen lassen und du hast dein Leben errettet. Also nicht nur, dass wir eine Verantwortung für unseren Mitmenschen tragen, am Ende wird auch noch Rechenschaft von mir gefordert werden, warum ich gewarnt habe oder nicht gewarnt habe. Auch interessant, was Ellen G. White schreibt, Bilder vom Reiche Gottes. Prediger und Lehrer müssen sich bewusst sein, dass sie eine Botschaft verkündigen, die Bedeutung für die Ewigkeit hat. Am jüngsten Tag werden sie einmal nach der Wahrheit gerichtet werden, die sie gepredigt haben. Das fand ich auch noch sehr interessant. Das heißt, unser Auftrag ist eigentlich ganz klar. Allerdings ist auch klar, dass wir uns damit nicht gerade beliebt machen. Und Wahrheit kann natürlich auch oft unbequem und verletzend sein. Ellen G. White schreibt, Gottes Wahrheit war in der Welt noch nie beliebt. Noch nie. Dem natürlichen Herzen widerstrebt die Wahrheit von Grund auf. Wer der Wahrheit gehorcht, wird in der Welt niemals geliebt. Und dann schreibt sie in Review and Herald, Gott sucht Männer wie Elia, Nathan, Johannes den Täufer, die seine Botschaft treu ausrichten, ohne auf die Folgen zu schauen, die mutig die Wahrheit sagen, selbst wenn es sie alles kosten solle. Ich komme zum Abschluss. Die Erkenntnis der Wahrheit ist ein Geschenk Gottes. Ohne diese Erkenntnis würden wir alle in Dunkelheit sein und am Ende verloren gehen. Ohne die Wahrheit werden wir am Ende auf dem falschen Gleis sein und vom Zug überrollt werden. Ohne Wahrheit ist ein gerechtes Gericht unmöglich. Ich rede jetzt von dem göttlichen Gericht. Wir wissen, dass das menschliche Gericht immer ungerecht sein kann, aber nicht im Himmel, nicht im Universum. Ellen G. White schreibt, das Ersetzen von Wahrheit durch Irrtum wird der letzte Akt in dem weltweiten Drama sein. Genau das ist Satans Angriff. Der letzte Akt, Wahrheit durch Irrtum zu ersetzen. Gott hat uns nicht in Unklaren gelassen. Wir können nicht die ganze Wahrheit erfassen. Unser Wissen ist Stückwerk, das sagt auch Paulus. Aber wir wissen genug, um sie vom Irrtum unterscheiden zu können. Sonst wäre es nicht fair. Wenn ich das nicht unterscheiden könnte, kann ich nicht dafür hinterher zur Rechenschaft gezogen werden. Und Gott hat uns auch den Heiligen Geist gegeben, der uns hilft, die Wahrheit nicht nur zu erkennen, sondern auch eben sie vom Irrtum zu unterscheiden. Die Wahrheit ist ein Schutz für die kommende Krise, die auf uns zurollt. Ellen White hat das mit dem großen Sturm bezeichnet. Randy Skeete ist auch ein adventistischer Prediger, der sagt, nur wer im tiefsten seiner Seele die Wahrheit behält und auf ihr gegründet ist, wird in Krisen nicht abfallen. Und wir tragen als Adventisten Verantwortung. Mein letzter Abschnitt ist mit Christus ist Sieger überschrieben und das letzte Lied, was wir dann auch singen werden, geht genau auf diesen Teil ein. Bilder aus dem Reiche Gottes. Satan nimmt nicht nur die Welt gefangen, sondern verführt mit seinen Betrügereien sogar die Gemeinden unseres Herrn Jesus Christus. Wenn so viele von Gott abfallen, wird das zu einer Finsternis führen, die dunkel wie die Mitternacht und undurchdringlich wie ein heerender Sack ist. Für das Volk Gottes wird es eine Nacht der Versuchung, der Tränen und Verfolgung um der Wahrheit willen sein. Aber aus der Finsternis wird Gottes Licht hervorbrechen. Und jetzt noch ein besonders schönes Bild aus Christus ist Sieger. Die Wahrheit ist ein aktives und wirksames Prinzip, welches Herz und Leben prägt, sodass man ständig weiter erhoben wird. Wir haben heute in unserem Teil der Lektion darüber gesprochen, dass Glauben ständig ein Wachstumsprozess ist. Die Wahrheit erhebt uns zum Himmel. Die Wahrheit erhebt uns zum Himmel. Am Ende wird die Wahrheit, wie sie in Jesus ist, den Sieg erringen. Und nun noch ein ganz praktischer Tipp für die Gemeinde geschrieben, Kapitel 25. Als Gemeinde sollen wir fest auf der Grundlage der ewigen Wahrheit stehen, die allen Prüfungen standgehalten hat. Wir müssen an sicheren Eckpfeilern unseres Glaubens festhalten. Die Grundsätze der Wahrheit, die Gott uns offenbart hat, sind unser einzig sicheres Fundament. Sie haben uns zu dem gemacht, was wir sind, und haben im Laufe der Zeit nichts an Wert verloren. Der Böse bemüht sich ständig, diese Wahrheiten auszuhebeln und falsche Theorien an ihre Stelle zu setzen. Doch der Herr wird Menschen berufen, die mit ihrem scharfen Verstand in der Lage sind, diesen Wahrheiten den richtigen Platz in Gottes Plan zuzuweisen. Und ich hoffe, dass wir alle zu diesen Menschen gehören, die die Wahrheit mit dem scharfen Verstand an den richtigen Platz stellen. Weil deswegen sind wir Adventisten. Da hängt unsere Identifikation von ab. Wenn wir das Zitat nochmal uns zurückrufen, wo es geheißen hat, Adventismus ist ein höchst vernetztes System an Wahrheiten. Eben unsere ganze adventistische Identifikation hängt davon ab. Und am Ende wird das ganze Universum Zeuge sein, dass Gott und seine Gebote gerecht und gut sind. Die Wahrheit wird uns vielleicht hier auf Erden an Ketten binden. Wir werden vielleicht ins Gefängnis kommen, wir werden vielleicht unser Leben lassen müssen. Aber am Ende macht sie uns frei und erhebt uns zum Himmel. Epheser 6, Vers 14 ist ein Wunsch für uns alle. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Möge uns der Heilige Geist den Blick für die Wahrheit schärfen und dass wir, wenn es drauf ankommt, wenn es um Leben und Tod geht, die richtige Entscheidung treffen. Möge der Psalmtext, den wir am Anfang gelesen haben, ich habe den Weg der Wahrheit gewählt, auch unser tagtägliches Bekenntnis sein. Amen.